HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Hillary wollte ihre kriminellen Aktivitäten verschleiern.
I want to follow up on that. I'm going to let you talk about email.
Because everything he just said is absolutely false, but I'm not surprised.
Really? Crooked Hillary Clinton. Oh, she's crooked, folks. She's crooked as a $3 bill.
For whoever thought that the presidential campaign was ugly.
Wer schon jetzt meinte, dies sei ein besonders hässlicher US-Präsidentschaftswahlkampf, der muss sich noch auf einiges gefasst machen.
Wenn Ihre Kinder oder Enkel Sie fragen, was Sie damals getan haben, als alles auf dem Spiel stand, dann sollten Sie sagen können, ich habe für ein besseres, gerechteres und stärkeres Amerika gestimmt.
I will totally accept the results if I win.
Die Leute haben einfach genug davon. Sie haben es so satt. Und wenn Sie die Leute fragen, dann sind sie unzufrieden mit beiden Kandidaten. Sie sagen, wenn es das ist, was Amerika zu bieten hat, dann sind wir in Schwierigkeiten.
Da verstehe einer den amerikanischen Wechselwähler. Erst verschmäht er Donald Trump, weil er frauenfeindliches Zeug von sich gibt. Dann will er ihn doch wählen, weil Hillary Clinton vor dem TV-Duell angeblich die Fragen zugesteckt bekam und in eine E-Mail-Affäre verstrickt sein soll, die bislang zumindest substanzlos und im Ungefähren bleibt. Im Endspurt um das Weiße Haus ist die Stunde der Demoskopen gekommen und die zeigen das ganze Debakel ums Orakeln. Das könnte man zumindest meinen, wenn man die Umfragen und die Berichterstattung der letzten Wahlkampfwoche ungefiltert zu sich nimmt. Aber Meinungsforscher können sich ja auch mal irren. Sie machen vor allem Politik. Und wer weiß schon, ob die Amerikaner ihnen auch ehrlich sagen, wen sie wirklich wählen werden. Clintons Truppe ist jedenfalls auf den letzten Metern angeschlagen, unruhig und zieht noch einmal alle Register, während Trump sich möglichst wenig bewegt, um keine Fehler mehr zu machen. Der vielleicht schmutzigste Wahlkampf der US-Geschichte hat ein dramatisches und verwirrendes Finale. Und weil dies alles keine normale Wahl ist, haben wir uns entschieden, uns heute noch einmal mit dieser Wahl, die unendlich viele Fragen aufwirft, kurz vor der Entscheidung in den USA zu befassen. In HR2, der Tag. Für uns fasst Andreas Heuchler zunächst noch einmal zusammen die Themen, die Schlammschlachten und Lügen, die Kampagnen und Verleumdungen dieses Wahlkampfes aus beiden Lagern ringfrei.
Schon früh im Wahlkampf ließ Donald Trump wissen, dass er viele Wörter kennt, dass er die besten Worte hat.
I know words, I have the best words.
Teil seiner Schönheit sei, dass er sehr reich ist.
Part of the beauty of me is that I'm very rich.
Und schließlich verkündete der Immobilienmann aus New York seinen Wahlslogan: Wir werden Amerika wieder groß machen.
We will make America great again.
Hillary Clinton konterte: Amerika ist schon groß, weil Amerika gut ist.
America is great because America is good.
Trumps Programm, er will einen Zaun an der Grenze zu Mexiko, einen Einreisestopp für Muslime, Handelsabkommen, die günstig für die USA sind, weniger Steuern, einen vernichtenden Schlag gegen den IS.
I will build a great, great wall.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
Jeb Bush, Präsidentensohn und Präsidentenbruder, warb: Ich bin doch euer Typ.
I'm your guy.
Trump nannte Bush energielos, Cruz den lügenden Ted, Senator Rubio den kleinen Marco und schließlich Clinton wegen der E-Mail-Affäre die betrügerische Hillary.
Crooked Hillary Clinton.
Trump wurde im Juli nominiert. Wir werden groß gewinnen, verkündete Trump und führte das ziemlich ungewöhnliche Wort Bigly in die Debatte ein.
We're gonna win Bigly.
Hillary Clinton vom Wahlerfolg ihres Herausforderers Bernie Sanders überrascht, empfahl sich als progressive Politikerin, die Dinge erledigt.
I am a progressive. Who gets things done for people.
Dieses Land muss ein Ort der Fairness sein, kritisierte Sanders die 1%-Gesellschaft der Superreichen, die Wall Street und korrupte Politiker.
This country is supposed to be a nation of fairness.
Liebe übertrumpft den Hass, love Trumps hate, rief Clinton der jubelnden Menge beim Nominierungsparteitag Ende Juli zu und schwor die Sanders-Anhänger auf ihr Programm ein, das viele der Ideen des Senators aus Vermont aufgenommen hatte.
Love Trumps hate.
Bessere finanzielle Rahmenbedingungen für Studenten, höhere Steuern für reiche Amerikaner, ein groß angelegtes Infrastrukturprogramm, Investitionen in erneuerbare Energien. Man kann die Hälfte der Trump-Unterstützer in einen Korb der Bedauernswerten stecken, befand Clinton und bereute es später.
You can put
half of Trump's supporters into what I call the basket of deplorables.
Trumps Kampagne schlage rassistische Töne an, wenn er behaupte, Afroamerikaner lebten in der Hölle.
African Americans, Hispanics are living in hell.
Wenn er sich über einen behinderten Reporter der New York Times lustig macht.
I don't know what I said.
Wenn er auf einem alten Mitschnitt damit prahlt, als Promi könne er jede Frau küssen und ihre Geschlechtsteile berühren.
I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
Whatever you want.
Grab them by the pussy.
Donald Trump, der Außenseiter, der Nicht-Politiker, spricht von einem manipulierten System.
It's a rigged, broken, corrupt system.
Er will Regulierungen abschaffen, ungebremst fossile Brennstoffe ausbeuten, Fabriken zurück in die USA holen und Auskunft darüber geben, ob er die Wahl akzeptiert, wenn die Zeit gekommen ist. Er will die Spannung aufrechterhalten.
I will tell you at the time. I'll keep you in suspense.
Das hat es noch nie gegeben, einen Präsidentschaftsbewerber, der in Frage stellt, den Wahlausgang zu akzeptieren. An einen Wahlkampf mit mehr Schlägen unter die Gürtellinie, mehr Beleidigungen, mehr persönlichen Attacken erinnert sich kaum jemand in den USA.
Und offenbar gehört es auch dazu, dass in diesem schmutzigen Wahlkampf Hillary Clinton auf den letzten Meter noch einmal bangen musste. Ihr Wahlsieg galt in der vergangenen Woche als relativ sicher. Dann machte ihr FBI-Chef James Comey einen Strich durch die Rechnung. Er hatte vor einer Woche überraschend die längst zu den Akten gelegte E-Mail-Affäre Hillary Clintons aus dem Sommer wieder hervorgezerrt. Es soll sich dabei um neue E-Mails handeln. Von 650.000 ist da die Rede, die auf einem Rechner von Huma Abedin, einer engen Beraterin von Hillary Clinton, aufgetaucht sind. Und diese Huma Abedin war bis vor kurzem mit Anthony Weiner liiert, der in einen Sexskandal verwickelt ist. Und im Zuge dieser Ermittlungen stieß das FBI offenbar auf E-Mails von Hillary Clinton, die jetzt den Verdacht nähren, dass Clinton als Außenministerin nicht ordnungsgemäß mit vertraulichen Informationen umgegangen sei. Im Raum steht die Frage, ist die nächste Präsidentin der USA, wenn es denn so käme, eine Kriminelle? Zu Gast im Studio ist heute Christian Lammert, Professor am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der FU Berlin. Schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Sie begleiten mich heute durch den Tagabend und werden natürlich alle meine Fragen beantworten. Es ist wohl, kann man sagen, historisch einmalig, dass sich die Polizeibehörde der USA so kurz vor der Wahl mit derart vagen Informationen an die Öffentlichkeit gewagt hat. Haben Sie eine Ahnung, was in diesen E-Mails eigentlich drinsteht?
Nein, und das hat keiner. Das hatte auch wohl das FBI nicht, als sie am vergangenen Freitag angekündigt haben, dass sie die Ermittlungen wieder aufnehmen, weil da hatten sie noch gar keinen Gerichtsbeschluss, um in diese E-Mails reinzugucken. Also das ist auch die große Unbekannte, dass man überhaupt nicht weiß, was im FBI da momentan passiert. Es gibt wieder nur Gerüchte. Das ist wie im Rest des Wahlkampfs. Das ist alles im Wagen. Da gibt es angeblich eine Anti-Clinton-Truppe innerhalb des FBIs, die jetzt immer wieder E-Mails und Twitter-Accounts nach draußen schicken und man weiß nicht, was das soll. Es ist ja auch eigentlich untersagt. Als Regierungsangestellter dürfen sie in die Wahl nicht eingreifen. So gesehen ist es sehr, sehr kurios, was da momentan in Washington passiert.
Wenn wir uns, wen wir uns nochmal ganz sicher anschauen sollten, ist der Ermittler James Comey. Er soll die E-Mails schon vor Wochen entdeckt haben und den Fund in einem Brief dann an die Kongressmitglieder abgesandt haben, publik gemacht haben. Von Comey weiß man, das habe ich heute nochmal nachgelesen, dass er früher zumindest als Republikaner registriert war und schon mehrfach gegen die Clintons ermittelt hat. Sie haben gerade eben gesagt, also das ist nicht unbedingt geltendes Recht, was da passiert ist. Es gibt so ein Wort, das heißt Hatch Act. Also das ist, nachdem es eben FBI-Leuten verboten ist, auf politische Wahlen Einfluss zu nehmen, hat er gegen diesen Hatch Act möglicherweise verstoßen?
Ja, das sieht so aus, vor allem, weil es keine klare Linie bei ihm ist. Er hat einige Zeit vorher, als es Verdächtigungen gab, dass die Trump-Kampagne eventuell Kontakt hat mit russischen Politikern oder auch Banken, hat er noch gesagt, da an diesen Spekulationen kann sich das FBI nicht beteiligen. Genau aus dem Grund, dass wir sonst vielleicht in den Wahlkampf eingreifen würden. Zwei Wochen später kommt er mit dieser Nachricht und schadet damit immens der Clinton-Kampagne. Also da muss er sich schon die Frage gefallen lassen, ob er hier mit gleichen Standards an die Arbeit geht.
Sie haben gerade eben schon die Russen angesprochen. Es gibt so eine ganz wilde Verschwörungstheorie, dass nämlich der russische Geheimdienst im Auftrag von Trump angeblichem Freund Putin die E-Mails von Clinton auf Huma Abedins Computer platziert haben könnte, könnte, sage ich mal. Sie lachen schon, das ist völliger Quatsch vermutlich, oder?
Ja, also ich würde das überhaupt nicht bestreiten wollen oder in Frage stellen wollen. Man weiß es halt nicht. Das ist das Problem momentan. Wir haben ja gleichzeitig auch noch WikiLeaks mit Julian Assange, der dauernd auch E-Mails veröffentlicht, wo auch die Vermutung ist, dass die Russen da mit drin stecken. Und das Problem ist eben, dass sich das momentan in so eine Gemengelage entlädt, dass man sich in Verschwörungstheorien einfach ergeht. Mhm. Und das schadet auch der politischen Kultur in den USA. Jetzt haben wir schon Androhungen, dass sollte Clinton die Wahl gewinnen, dass man sofort ein Impeachment-Verfahren einleiten würde, dass man weiter jede E-Mail durchforsten würde und sobald man was finde, würde man sie anzeigen. Also da geht auch die Legitimation von Politik wird da massiv in Frage gestellt.
Diskutiert werden jetzt auch Aussagen Trumps aus der Vergangenheit, denn der hat offenbar seit Monaten immer wieder Andeutungen gemacht, dass die Clinton-Vertraute Huma Aberdeen und ihr Ehemann Anthony Weiner, der ein Ex-Abgeordneter war, an geheimes Material aus dem US-Außenministerium gekommen sein könnte. Ist das Zufall oder wie muss man das jetzt bewerten? Auch so in die Abteilung Verschwörungstheorie?
Also man sieht momentan, und da würde ich auch die Clinton-Kampagne nicht ausnehmen, dieser Wahlkampf in den letzten Tagen hat sich wirklich darauf fokussiert, man schmeißt nur noch mit Schmutz um sich und hofft, dass irgendwas hängen bleibt. Da muss überhaupt nichts wahr dran sein, aber wenn das negativ wirkt, dann hat es den Zweck erfüllt. Und das ist das Traurige in diesem Wahlkampf, dass man keine inhaltliche Auseinandersetzung mehr hat, nur mit Verdächtigungen, Verschwörungstheorien kommt, die wirklich absurd erscheinen.
Kann man es denn eigentlich gänzlich ausschließen, dass eben ein Beamter aus dem FBI die Wahl noch sehr beeinflussen könnte, dass tatsächlich Hillary Clinton, dass sie Schaden davon trägt? Das kann man, glaube ich, schon zusammenfassen. Aber kann er die Wahl noch beeinflussen?
Also ich glaube nicht, dass er es grundsätzlich beeinflussen kann. Dazu haben sich die Wähler schon eine Meinung gebildet während des Wahlkampfs und ich glaube, Trump-Anhänger sind immer noch der Meinung, Clinton gehört ins Gefängnis, während Clinton-Anhänger immer noch meinen, selbst mit den E-Mails ist Hillary das kleinere Übel als Donald Trump. Und inzwischen haben auch über 30 Millionen Amerikaner schon gewählt, also da ist schon einiges gelaufen. Und wenn man sich das anguckt, sind das auch gute Nachrichten für die Demokraten, da sieht es in einigen Staaten sehr gut aus. Also es wird keinen großen Umschwung mehr geben, aber da die Wahl so knapp ist, können auch in einigen Staaten wenige Stimmen großen Einfluss haben.
Christian Lammert fürs Erste, vielen Dank. Laufen Sie eigentlich gerne?
Ja, ich laufe sehr gerne.
Laufen Sie viel?
Dreimal die Woche versuche ich es zu machen.
Also das heißt, Sie laufen auch lang?
Ja, 8 bis 10 Kilometer versuche ich
das schon. Bei der Lang-, aber auch bei der Kurzstrecke braucht man ja immer einen langen Atem. Das hat der Schriftsteller Ilja Trojanow am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Er veranstaltete seine eigene Olympiade und lernte dabei, ihm bislang völlig unbekannte Muskeln kennenzulernen. Das hat er literarisch aufgearbeitet. Hier kommt der 400-Meter-Lauf im Zehnkampf.
Bei den 400 Metern, sagt ein 60-Jähriger beim Aufwärmen, bin ich am Ende immer gestorben. Ich hoffe, dass es heute auch so geht. Die ersten 300 Meter, die gehen ja noch, aber dann, es bringt nichts, es langsamer anzugehen. Am Ende erwischt es dich eh. Wenn du am Ende nicht tot bist, bist du nicht gescheit gelaufen. Also, Gas geben und durchhalten. Derart angespornt verschlafe ich den Start. Bis ich in meinen Rhythmus hineinkomme, bin ich allein auf weiter Flur. Irgendwo weit vorne rennt eine Chimäre, hinter mir sind hechelnde Geräusche zu hören. Alles, was der Mann gesagt hat, stimmt, nur dass ich schon nach der zweiten Kurve einbreche, als mit einem Schlag das Gefühl in mich sackt, ich hätte sämtliche Energien schon verbraucht, gerade als aufmunterndes Klatschen anhebt. Bei dem einsamen Kampf gegen die eigene Schwäche helfen die lauten Rufe, die spezifischen »Stärker mit den Armen arbeiten«, wie auch die allgemein gehaltenen »Geht schon, geht schon«. Die letzten 100 Meter sind Prüfungsmeter. Mit zugekniffenen Augen versuche ich, meine Arme stärker zu benutzen, aber die Beine sind stehen geblieben, der Oberkörper pumpt, der Unterkörper hält zurück. Der Gegenwind ist ein gnadenloser Türsteher. Wenn man die Läufer im Ziel betrachtet, erkennt man, wer sich bis an die Grenze verausgabt und wer zurückgesteckt hat, als es zu Schmerzen begann.
Ja, wo laufen Sie denn? Endspurt im US-Wahlkampf, der Tag in HR2 Kultur. Noch gibt es keine substanziellen Vorwürfe gegen Hillary Clinton, was die E-Mail-Affäre betrifft. Alles vage, alles im Ungefähren und Nebulösen, wie wir auch gerade noch mal eben von unserem Gesprächspartner Christian Lammert gehört haben. Und so ruht die Hoffnung ihrer Anhänger auf zwei Säulen. Zum einen hat Hillary Clinton in einigen Swing States, und darauf kommt es wegen des Mehrheitswahlrechts in den USA wirklich an, wir gehen später noch mal drauf ein, einen ausreichenden Vorsprung. Zum anderen haben rund, Sie haben es gerade eben gesagt, Herr Lammert, 30 Millionen Wähler, das sind etwa ein Viertel der Wahlberechtigten, in manchen entscheidenden Staaten schon ihre Stimme abgegeben. Und das, bevor sich der Umfragetrend wieder gegen Hillary Clinton gewandt hat. Vorübergehend zumindest. Aber so ganz einig scheinen sich die Meinungsforscher nicht zu sein. Die einen sehen Hillary ganz vorne, die anderen sagen, Trump gewinne den Kampf um das Weiße Haus. Und wir wollten wissen, wie sagt man eigentlich eine Wahl voraus? Rainer Dachselt hat versucht, darauf eine Antwort zu finden.
Zwei Sorten Menschen hätten ein Interesse daran, dass alle Einwohner eines Landes in etwa ähnlich aussehen, leben und denken. Stramme Nationalisten und Meinungsforscher. Denn dann könnte man ja fast jeden fragen, das Ergebnis wäre immer repräsentativ. Es ist aber in Deutschland schon nicht der Fall und erst recht nicht in den Vereinigten Staaten. Ländliche Räume und Megastädte, Schwarze, Weiße und Latinos, Männer, Frauen, reiche, junge Frauen, arme, alte Männer. Kein Wunder, dass die Umfrager sich nicht einig sind. Von Washington Post und ABC News wird jeden Tag ein neuer Poll veröffentlicht. Vor drei Tagen war es unentschieden. Gestern lag Hillary Clinton leicht vorne. Heute hat sie einen Vorsprung von 3 Prozentpunkten. Trump schätzt dagegen die Prognosen von Investors Business Daily. Da liegt er im Augenblick gleich auf. Bei der Los Angeles Times hat er sogar 5 Prozentpunkte Vorsprung. Wie kommt's? Jedes Institut fragt einen etwas anderen Ausschnitt der Bevölkerung. Jedes Institut rechnet mehr oder weniger vorangegangene Umfragen mit ein. Und dann kommt ja auch noch die Gewichtung. Man nimmt zum Beispiel an, dass Umfragen weniger gebildete Leute nicht so gut erreichen, also werden deren Aussagen etwas höher gewichtet, wenn es nur mal stimmt, sonst wird die Prognose ein Flop. Eine dieser Annahmen ist übrigens bei Trumps Leuten sehr beliebt, der sogenannte Shy-Tory-Factor. Danach geben konservativ Gesinnte bei Umfragen weniger gern zu, wen sie tatsächlich wählen werden. Das wäre diesmal noch verstärkt durch den Kandidaten, der ja vielen Republikanern peinlich ist. Vielleicht kommt noch das Flora-Syndrom dazu. Danach schneiden weibliche Kandidaten in Umfragen besser ab als bei der Wahl selber. Und dann sieht's schlecht aus für Hillary Clinton. Die könnte allerdings knapp verlieren und trotzdem Präsidentin werden wie 2000 George W. Bush. Der hatte landesweit weniger Stimmen als Al Gore, aber mehr Wahlmänner. Schuld ist das Wahlsystem nach dem Motto »The winner takes it all«. Wer in einem Bundesstaat gewinnt, für den stimmen alle Wahlmänner von dort, egal wie knapp es war. Das macht Vorhersagen, wer Präsident wird, fast unmöglich. Jedenfalls bei einem knappen Ausgang. Und nach dem sieht es aus. Die Umfrageseite Real Clear Politics veröffentlicht verschiedene Mittelwerte aus allen landesweiten Umfragen und zeigt auf einer Landkarte dann das voraussichtliche Endergebnis. Und da sind von 538 Wahlmännern noch 132, also etwa ein Viertel, heftig umkämpft. Weil die Umfragerechnerei so wenig zuverlässig ist, lassen einige Wissenschaftler sie gleich weg. Der Historiker Alan Lichtman verlässt sich auf 13 Keys to the White House, 13 Schlüssel zum Weißen Haus. Die Kriterien hat Lichtman aus einem Vergleich aller Präsidentenwahlen der US-Geschichte entwickelt. Sie sind als Fragen formuliert an den amtierenden Präsidenten und seine Partei. Ist der amtierende Präsident auch der Kandidat? Hat er große militärische Erfolge vorzuweisen? Hat er keine Misserfolge vorzuweisen? Ist der Kandidat charismatisch? Und so weiter. Wenn 6 dieser Fragen mit Nein beantwortet werden können, dann, sagt Lichtman, gewinnt ziemlich sicher der Kandidat der Gegenpartei. Diesmal sieht es so aus. Die Demokraten haben die Parlamentswahlen krachend verloren, Obama tritt nicht mehr an, Hillary fehlt Charisma, es gab keine innen- oder außenpolitischen Durchbrüche und die Außenseiterkandidaten Gary Johnson und Jill Stein ziehen eher den Demokratenstimmen ab. Ergibt Vorteil Trump. Der kann sich also freuen, denn seit 1984 hat die Rechnung von Lichtman bei 8 Wahlen jedes Mal funktioniert. Aber der Erfinder sagt selber, Trump ist ein sehr ungewöhnlicher Kandidat. Womöglich kommt diesmal alles anders.
Das könnte passieren. Fünfmal werden wir noch wach, dann ist dieser aufreibende Wahlmarathon endlich zu Ende und wir werden wissen, wer ins Weiße Haus in Washington einzieht. Aber je näher der Termin rückt, desto mehr rücken eben, wie wir gehört haben, die Meinungsforscher auch mit ihren Umfragen in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Die Institute, haben wir gerade gehört, sind sich natürlich alle ganz sicher und liegen zum Teil meilenweit mit ihren Prognosen voneinander entfernt. Das mag uns nicht so sehr verwundern. Das scheint System zu haben. Denken wir nur an den Brexit. Da lagen die Meinungsforscher auch komplett mit ihren Vorhersagen daneben. Christian Lammert, Professor für Nordamerika-Studien am John F. Kennedy-Institut der FU Berlin, ist heute bei uns zu Gast. Wie kann das sein? Ist da eigentlich auch häufig der Wunsch der Vater des Gedankens?
Naja, das sind hauptsächlich private Unternehmen, die natürlich auch Aufträge kriegen von verschiedenen Trägern. Dann sind da Leute, die haben auch unterschiedliche politische Einstellungen. Und dann haben wir ja in dem Bericht so schön gehört, was für kleine Effekte große Folge haben können, dass man zum Beispiel nur über Festnetz die Leute anruft und dann kriegt man die ganzen jungen Leute nicht, dass bestimmte Gruppen unterrepräsentiert sind, dass man sie nicht erreichen kann. Das muss man dann alles einrechnen und das macht man auf der Basis von Vergangenheit und daraus versucht man dann eine Prognose zu entwickeln und das macht es halt so schwierig. Wenn sich nämlich die Situation verändert hat, dann hilft uns die Vergangenheit nur noch bedingt in der Erklärung und das sehen wir, glaube ich, momentan, dass viele Prognoseinstitute mit der gesellschaftlichen Situation in den USA nur schwer klarkommen.
Das heißt, eigentlich weiß man dann erst nach der Wahl, wie verlässlich diese Prognosen dann wirklich gewesen sind. Das muss man vermutlich so zusammenfassen.
Richtig, ne? Genau.
Im Internet kursieren tausende Umfragen, die eben nichts anderes im Sinn haben, als den ein oder anderen Kandidaten aufzuwerten oder jeweils abzuwerten. Das heißt, mit diesem Mittel wird auch mächtig Politik gemacht.
Ja, natürlich. Und auch die Medien sollte man da vielleicht nennen, die natürlich auch ein Interesse dran haben, dass so ein Wahlkampf immer offen ist, weil wenn der Wahlkampf schon entschieden ist, 3 Wochen vor der Wahl, schaltet kein Mensch mehr ein, dann gehen die Werbeeinnahmen zurück. Das heißt, es wundert auch nicht, dass dann immer wieder, wenn irgendwie ein klarer Trend ist, auf einmal ein Medienanstalt mit einer neuen Umfrage kommt und es wird wieder knapper. Dann schaltet man wieder ein und denkt, was ist denn da passiert? Also hier wird auch viel mit diesen Umfragen Politik betrieben, sei es aus der Perspektive der Kampagnen oder auch aus Interesse der Medienanstalten.
Sie haben sich gerade eben, bevor wir in die Sendung gegangen sind, auch noch mal eben informiert auf Ihrem Handy und haben sich eine Umfrage angeschaut. Danach steht Hillary vorn. Was war das jetzt für eine Umfrage?
Das war wieder die Wall Street Umfrage, dass sie jetzt wieder mit 3 Punkten vorne ist. Aber man sieht auch, wie das nicht nur zwischen verschiedenen Umfrageinstituten variiert, sondern es variiert eben auch sehr stark. Und das ist auch ein Effekt, den wir zum Beispiel 2012 auch gesehen haben. Da hat Mitt Romney gegen Obama auch in der letzten Woche wahnsinnig aufgeholt und alle dachten schon, jetzt kann er doch gewinnen. Und auf einmal war es ein ganz klares Wahlergebnis. Also das fängt auch nur Stimmung in der Bevölkerung ein. Und es ist natürlich, wenn die Leute jetzt hören, welche Vorwürfe man Hillary Clinton wieder macht, wenn man dann auf einmal am nächsten Tag gefragt wird, dann sagt man vielleicht nicht, ja, ich wähle sie. Dann sagt man vielleicht, ich gehe nicht wählen. Und schon gehen die Umfragen hoch oder runter. Deswegen, das muss man mit Vorsicht genießen.
Wir haben gerade eben von dem Kollegen in dem Bericht von Rainer Dachselt auch gehört, dass in Großbritannien eben 2015 der sogenannte Shy-Tory-Faktor genannt wurde, weil die konservativen Wähler sich nicht trauten zu sagen, wie sie wirklich wählen wollen. In den USA heißt das Bradley-Effekt, weil 1982 in Los Angeles Wähler nicht zugeben wollten, einen gewissen Afroamerikaner namens Tom Bradley als Bürgermeister zu wählen. Könnte Donald Trump ähnliche Effekte auslösen?
Ja, also da ist wahrscheinlich eher dieser konservativen Effekt, dass viele republikanische Anhänger sich vielleicht nicht trauen, dass sie Trump wählen. Und nicht nur die Anhänger, wir sehen das ja auch bei Amtsträgern der Republikaner. Paul Ryan hat ja auch nie so richtig gesagt, wen er jetzt eigentlich gewählt hat, aber wahrscheinlich hat er Trump gewählt, McCain genauso. Also das ist ganz spannend zu sehen, dass sich viele vielleicht nicht outen wollen öffentlich und dann ihn doch wählen. Das könnte so ein Effekt sein. Aber den können natürlich Umfrageinstitute momentan nicht so richtig einsetzen, weil man das in den USA bisher nicht kannte. Bradley-Effekt kannte man, hat man 2008 versucht anzuwenden, hat immer Obama noch ein bisschen runtergerechnet und der Effekt war völlig wirkungslos. Also 2008 funktionierte dieser Bradley-Effekt nicht mehr. Deswegen auch da muss man vorsichtig sein, weil die Welt ändert sich und damit auch der Kontext für Umfragen.
Ich glaube, wenn Sie hier jemanden fragen würden, wie wählst du denn nächstes Jahr bei der Wahl, da würden wir ganz ähnliche Ergebnisse zusammentragen können. Das hieß dann nicht Shy-Tory-Effekt, sondern ich lasse das jetzt mal mit den Namen spielen. Nur einer will es jetzt schon wissen, haben wir auch gerade eben gehört, Alan Lichtman. Norman, ein 69-jähriger Geschichtswissenschaftler aus New York, der so ein Schlüsselfragenmodell entworfen hat und eben danach fragt, ob der Amtsinhaber militärisch und wirtschaftlich erfolgreich bleibt. Und wenn dann 6 Fragen falsch sind, dann ist irgendwie völlig klar, dass der Kandidat der amtierenden Partei verloren hat. Was denken Sie darüber? Auch alles völliger Unsinn. Der Mann hat sich bislang nicht so oft geirrt, ne?
Ja, aber Legman hat ja auch selber gesagt, Trump hatten wir auch noch nie. Und das muss man wieder berücksichtigen. Politikwissenschaftler haben unheimlich viele Prognosemodelle, die sie aus der Vergangenheit ableiten. Und in letzter Zeit sind viele, funktionieren einfach nicht mehr. Eine so eine Regel war auch immer, das war 2012, wenn die Arbeitslosenquote über 7% ist, wird ein Amtsinhaber im Weißen Haus nicht wiedergewählt. Als Obama wiedergewählt worden ist, war die Arbeitslosenquote bei fast 8%. Also auch das funktionierte dann nicht mehr. Deswegen, man muss wirklich immer sehr vorsichtig sein und deswegen fangen ja heute auch viele, die New York Times macht das zum Beispiel, dass man sich alle Umfragen annimmt und dann so einen Mittelwert versucht zu errechnen, um all diese Ausschläge, die die Umfragen haben, eventuell auszugleichen. Und selbst das funktioniert nicht immer.
Mhm. Wir haben gerade eben schon, Christian Lammert, schon mal was von den Swing States gehört. So werden im amerikanischen Politjargon jene Bundesstaaten genannt, in denen die Wähler so unberechenbar sind, weil sie sich eben nicht auf den einen Kandidaten einer Partei festlegen lassen. Und mal wählen sie so und mal wählen sie so. Als Swing States gelten jetzt im Augenblick, das wechselt auch, Florida, Ohio, Pennsylvania, North Carolina. Und unsere Kollegin Martina Butler erklärt uns, wie diese Staaten und vor allem ihre Bewohner eigentlich umworben werden.
Swing States sind umkämpft. Florida, Ohio, Virginia. Hier hat mal der eine, mal der andere die Mehrheit. Doch dieses Jahr ist vieles anders. Und in einigen dieser Bundesstaaten hat Hillary Clinton sich einen Vorsprung rausgearbeitet. Nicht umsonst hat ihr Team seit Monaten beispielsweise keine Fernsehspots mehr in Colorado geschaltet. Wenn man dem Geld, das in die Werbung fließt, folgt, erkennt man deutlich, was wirklich aktuell als Swing State gilt, erklärt Gerald Seib vom Wall Street Journal. Wenn man wissen will, worauf Wahlkampfteams wirklich setzen, muss man dem Geld folgen, das sie in die Werbung stecken. Es gibt 4 Staaten, die offenbar beide Seiten dieses Mal noch als umkämpfte Staaten definieren. Das sind Florida, Pennsylvania, Ohio und North Carolina.
It's Florida, Ohio, Pennsylvania and North Carolina.
Und genau dort macht in der letzten Woche vor der Wahl Donald Trump auch mehrfach Station, versucht die letzten Unentschlossenen für sich zu gewinnen. Trump hat bereits vor Wochen seine Wahlkampfteams in Virginia drastisch verkleinert. Ein Zeichen dafür, dass er diesen Swing State offenbar verloren gibt. Politikprofessor Horst Mewes beobachtet, wie Colorado, der Staat, in dem er lehrt, sich verändert.
There is no feeling of a swing state here in Colorado at the moment, in my experience.
Es fühlt sich hier nicht mehr an wie ein Swing State. Es gibt konservative Ecken auf dem Land und die Ballungsgebiete sind liberaler. Das ist wie in anderen Teilen des Landes auch.
Liberal in the American sense. It's the small rural areas. This is where you will find the conservatives.
Dass Colorado womöglich die längste Zeit ein Swing State war, liegt vor allem auch am demografischen Wandel. Immer mehr junge, gut ausgebildete Menschen ziehen an den Fuß der Rocky Mountains, tendenziell eher Wähler der Demokraten. Stephanie Mood von den Denver Metro Young Republicans ist darüber nicht unbedingt glücklich. Die kommen hierher mit ihren Idealen. Dabei vergessen sie, dass sie ja aus irgendwelchen Gründen auch hierher gezogen sind und irgendwo weggegangen sind. Dieses Jahr sind jedoch auch Staaten umkämpft, die niemals jemand erwartet hätte. Bundesstaaten wie Utah oder Arizona, die sonst fest in der Hand der Republikaner waren. Der Weg ins Weiße Haus führt über die Swing States. Deshalb sind die Umfragen hier seit Wochen das Material, aus dem die Rechenspiele sind, wenn es darum geht, wer am Ende am 8. November die Nase vorn hat.
Der lange Lauf der Kandidaten. Der Schriftsteller Ilja Trojanow hat sich in olympischen Disziplinen versucht und seine ganz eigene Olympiade auf seine Beine gestellt. Bei diesem Selbstversuch ist er auch über einige Hürden gesprungen.
Es gibt Menschen, die meinen, die 400 Meter Hürden seien leichter als die 400 Meter flach. Diese Leute sind wahrscheinlich auch der Ansicht, wer zu viel Arbeit hat, der sollte sich weitere Arbeit aufhalsen. Die Mühsal beginnt schon bei dem Aufstellen der Hürden. David und ich sind eine Viertelstunde damit beschäftigt. Beladen mit 3 Hürden schreiten wir mehrmals über die Grasfläche zur Gegengeraden und zu den Kurven. Dann der Lauf. An der 6. oder 7. Hürde teilt mir eine bis dato unbekannte innere Stimme mit, dass sie nicht daran denke, dieses Hindernis zu überspringen. Es ist, als ob ich auf meinem Unterbewusstsein reiten und dieses den Sprung verweigern würde. Da die Zeit für ein ausführliches Zwiegespräch fehlt, versuche ich es mit Autorität, was mich immerhin über die Hürde trägt, ohne aber die Pattsituation aufzulösen, sodass ich bei der nächsten Hürde neuerlich in Verhandlung treten muss, dieses Mal mit sanft verführerischen Mitteln. Kein Allheilmittel zwar, aber immerhin die einzige Chance, eine weitere Hürde zu überwinden. Auf der Zielgerade gelange ich so schwerfällig über die vorletzte Hürde, dass ich sicher bin, an der letzten zu scheitern. Gäbe es eine größere Schmach? In der Not weiß sich der verzweifelte Athlet nur mit einer Leiter zu behelfen, um über das Hindernis zu klettern. Ein Clubkamerad feuert mich sogar dabei an. Auf Eleganz kann keine Rücksicht mehr genommen werden. Über das Eintorkeln ins Ziel sei kein Wort verloren.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur, ein Tag über den Endspurt im US-Wahlkampf. Die Stimmen der Afroamerikaner haben Barack Obama zweimal den Weg ins Weiße Haus geebnet. Doch mit dem Stimmenfang für seine Parteifreundin Hillary läuft es kurz vor der Wahl nicht ganz so rund. Auch Bill Clinton hat schwarze Wähler vor ein paar Tagen in Detroit umworben. Hillary werde für die schwarze Bevölkerung kämpfen, hat er gesagt. Wird sie das wirklich? Es geht aber auch um das Werben um die Latinos, die Trump verprellt hat mit seinen Visionen, die Grenze nach Mexiko zu vermauern. Viele dieser Einwanderer schuften als Gärtner, am Bau oder als Putzfrauen, leben in der Illegalität, träumen von einem besseren Leben und gehen auch nicht alle zur Wahl. So auch in Phoenix, Arizona, eine Stadt in der Wüste, im Grenzland zu Mexiko, öde und vor ein paar Jahren zur trostlosesten Metropole der USA gekürt. Und ausgerechnet hier könnte sich die Zukunft vielleicht der USA entscheiden, heißt es in diesem Drehkreuz im Nirgendwo. Jan Bösche war für uns dort.
Enrico und Mark Dana klopfen an diesem Morgen an viele Türen. Sie sind unterwegs in Maryvale, einem Stadtteil von Phoenix in Arizona. Ihre Aufgabe, Latinos bewegen, zur Wahl zu gehen. Enrico hat von seiner Organisation Promise Arizona eine lange Liste bekommen. Das sind registrierte Wähler. Wir haben ihre Adressen Anfang des Jahres gesammelt. Neue Wähler, neue registrierte Wähler. Viele sind aber nicht zu Hause. Einmal hat er Glück, eine Frau erzählt, sie habe schon gewählt. Einige sind begeistert, sie wollen, dass ihre Stimme gehört wird. Andere sind schwieriger. Sie glauben nicht, dass Wählen hilft. Sie glauben, dass die Wahl manipuliert ist. Ich will sie zumindest für einen Teil der Wahl interessieren. Enrico ist einer von zahllosen Freiwilligen, die ein Ziel haben, Latinos zu Wählern zu machen. Beispiel 2012. Damals waren in Arizona über 900.000 Latinos wahlberechtigt, aber weniger als die Hälfte gab auch wirklich ihre Stimme ab. Diesmal soll sich das ändern. Michael Nazario arbeitet für den Verein ACE. 14 Organisationen haben über 154.000 Wähler registriert. Das wird bei diesen Wahlen etwas bewegen. Die Zahl der Latinos in den USA wächst. Sie sind jung, viele mögliche Stimmen. Profitieren können davon hauptsächlich die Demokraten. Und die jungen Organisatoren hier in Arizona machen auch keinen Hehl daraus, dass das ihr Ziel ist. Ihr bestes Argument, die Hetze des Republikaners Trump gegen Mexikaner und die Mauer, die er bauen will. Es geht aber nicht nur um Trump. Rund um Phoenix will sich Sheriff Joe Arpaio wieder wählen lassen, ein Republikaner. Er machte Schlagzeilen, weil er Häftlinge in rosa Anzüge steckte und seine Deputies Leute jagen lässt, die keine legalen Papiere haben. Für diese Praxis muss er sich vor Gericht verantworten. Nazario sagt, er hat unsere Familien getrennt, seine Macht missbraucht durch Racial Profiling. Genug ist genug. Unsere Familien sagen, das war's. Für Arpaio könnte es in der Tat knapp werden. Das wäre ein Beweis, welchen Einfluss die Latinos als Wähler gewonnen haben. Warum haben sie den aber nicht schon vorher genutzt? Stephanie Vasquez erklärt das am Beispiel ihrer Eltern. Wählen bedeutet, eintreten für das, an was man glaubt, sagen, was gut und schlecht ist, etwas dafür unternehmen. So bin ich nicht erzogen. Traditionell höre man auf Autoritäten. Und weil viele Latinos seit Jahren ohne Papiere hier leben, hätte sich außerdem eine Kultur des Versteckens entwickelt. Junge Leute wie Vasquez wollen das ändern und sie glauben, es in diesem Jahr geschafft zu haben.
To see this shift happening is exciting isn't even that's not even enough of a word.
Das zu beobachten sei aufregend, das Wort aufregend reiche gar nicht aus. Allerdings, ob auch die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton davon profitieren kann, ist noch offen. Eine Zeit lang lag sie in den Umfragen in Arizona vorn, zuletzt aber wieder Donald Trump. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen in einem Bundesstaat, der lange als Hochburg der Republikaner galt.
Und da ist es wieder das Debakel des Orakels. Fest steht, die Wahlberechtigten müssen sich registrieren lassen, bevor sie abstimmen dürfen. Doch wie viele von den registrierten Wählern werden tatsächlich wählen gehen? Und weil das unklar ist, versuchen sowohl Clinton als auch Trump in den letzten Wahlkampftagen ihre Getreuen mit den Get Out the Vote-Kampagnen zu motivieren, also mit Geht raus zur Wahl. Wir haben eben in dem Beitrag von Jan Bösche gehört, dass viele, in dem Fall waren es Latinos, glauben, die US-Wahlen seien manipuliert. Auch Donald Trump spricht seit Wochen davon, er werde sich erstmal das Ergebnis anschauen und dann eben entscheiden, ob er das Resultat akzeptiere. Christian Lammert, Professor für Nordamerika-Studien am John F. Kennedy-Institut der FU Berlin, ist heute hier zu Gast im Studio. Herr Lammert, das amerikanische Wahlsystem offenbart in der Tat ein paar strukturelle Probleme. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Die Wählerlisten sind zum Beispiel, habe ich gelesen, seit Jahren nicht unbedingt auf dem neuesten Stand. Es tauchen da auch immer wieder irgendwie Namen von bereits Verstorbenen auf. Aber gibt es wirklich Wahlbetrug in großem Stil, so wie Trump das behauptet?
Nein, gibt es absolut nicht. Das muss man auch in aller Deutlichkeit so sagen. Es gibt Untersuchungen der letzten 4 Präsidentschafts- und Kongresswahlen, die gezeigt haben, und ich weiß gar nicht, wie viele Nullen hinter dem Komma jetzt wichtig sind, aber es sind weit weniger als 0,00%, wo man von Wahlbetrug sprechen kann. Das sind lokal irgendwann mal irgendwie bestimmte Ereignisse, die dann dazu geführt haben. Das liegt aber daran, nicht, dass die Amerikaner das nicht versuchen würden, sondern das Wahlsystem ist einfach so komplex, so dezentral, so fragmentiert, dass es überhaupt nicht möglich ist, systematisch das Ganze irgendwie zu fälschen. Man könnte halt nur in irgendwelchen Bezirken versuchen, eine Wahlurne zu manipulieren, aber das hat bei Präsidentschaftswahlen keinen Einfluss. Und deswegen ist das reine Verschwörungstheorie, hier zu behaupten, dass hier systematisch was betrogen würde.
Ich habe auch gelesen, die Wahllokale werden von Freiwilligen beider Parteien beaufsichtigt. Die kontrollieren sich auch noch gegenseitig. Es gibt keinen zentralen Wahlcomputer und all das. Also das amerikanische Wahlsystem gibt Betrügern keine großen Chancen, glaube ich. Es gibt aber offenbar auch gute Gründe, diesem Wahlprozess zu misstrauen. Sie haben gerade eben schon so ein paar Punkte angesprochen. Fast 6 Millionen US-Amerikaner wird das Wahlsystem verweigert. Und dazu zählen dann irgendwie auch verurteilte Straftäter und so weiter. Was ist das für eine Regelung, also die offenbar überwiegend Schwarze betrifft?
Ja, das ist das Hauptproblem, was wir sehen. Also es ist nicht, dass die Wahlen irgendwie betrogen werden von Seiten der Demokraten. Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass vor allem in den südlichen Staaten die Republikaner versucht haben, die Registrierung zu wahren und auch das Wählen selbst für bestimmte Gruppen viel schwieriger zu machen, als das vorher der Fall war. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass der oberste Gerichtshof kürzlich einen Teil der Bürgerrechtsgesetzgebung wieder rückgängig gemacht hat. Danach mussten nämlich alle Staaten im Süden bislang jegliche Reform des Wahlprozederes immer von Bundesgerichten überprüfen lassen. Das ist jetzt abgeschafft worden, weil man gesagt hat, wir haben keine Probleme mehr, die grundsätzlich sind. Jetzt sehen wir einen Trend in den Südstaaten, die manchmal abstruse Ausmaße annimmt. Viele Staaten fangen jetzt an, dass man, wenn man zur Wahl geht, einen Lichtbildausweis braucht. Und dann gibt es eine Liste, was für Lichtbildausweise genehmigt sind. In Tennessee zum Beispiel können Sie mit Ihrem Waffenschein wählen gehen, aber nicht mit Ihrem Studentenausweis. Also da sieht man, wie hier auch über diese Identifizierung bei der Wahl und vorher bei der Registrierung sind ähnliche Phänomene zu beobachten. Versucht wird, gerade demokratische Wählerklientel systematisch auszuschließen.
Ja, also das ist diese Wahlregistrierung in den Vereinigten Staaten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es diese Ausweispflicht und die bereitet natürlich auch unbedingt Probleme, weil nicht jeder einen Ausweis hat, weil genau. Man nicht unbedingt einen Ausweis auch braucht. Das ist, glaube ich, genau,
genau
der Punkt.
Genau, ne? Es gibt keinen Ausweis, Bundesausweis, Personalausweis, wie wir das hier in Deutschland kennen. Wenn Sie einen beantragen irgendwo mit Lichtbild, dann müssen Sie meistens noch extra dafür bezahlen. Das können sich viele Leute nicht leisten, wollen sich viele Leute nicht leisten. Und auch die werden dann von der Wahl ausgeschlossen, beziehungsweise die müssen dann auf anderem Wege beweisen, dass sie wirklich die Person sind. Und dann, wenn die am Wahltag eben im Wahllokal stehen und werden zurückgewiesen, dann gehen die halt einfach nach Hause. Und in den seltenen Fällen wird dann geklagt. Deswegen stehen auch meistens von beiden Kampagnen oder Parteien Anwälte da, die solche Fälle dann aufnehmen. Und dann wird hinterher geklagt und geguckt, dass man die Stimme vielleicht doch noch zählen kann.
Und wie ist das jetzt mit den Latinos? Gehen die wählen? Kann man davon ausgehen, dass Hillary Clinton die hinter sich vereinen kann?
Also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich habe jetzt mal jüngste Umfragen vom Briefwahl und vom Early Voting in Florida gesehen. Also da sind die Zahlen massiv durch die Decke gegangen. 60% mehr Latinos als 2012 haben sich registrieren lassen und auch schon bei diesem Early Voting teilgenommen. Und da geht man davon aus, dass die hauptsächlich Hillary Clinton wählen, weil Donald Trump natürlich mit seiner Einwanderungspolitik ein Dorn im Auge der Hispanics ist. Also hier scheint die Clinton-Kampagne einen deutlichen Vorteil zu haben. Und deswegen ist es nach meiner Ansicht auch sehr wahrscheinlich, dass Clinton sogar Florida dieses Jahr wieder gewinnen kann.
Und Trump bleibt bei seiner Strategie tatsächlich so, den weißen Mann aus der Mittelschicht oder den Abgehängten hinter sich zu bringen, ihn zur Wahl zu bewegen. Das ist genau das. Sie nicken, stimmt offenbar.
Ja, also das ist die Strategie. Er hat noch nie versucht, eine andere Wählergruppe direkt anzusprechen, also ernsthaft anzusprechen. Ja. Er hat zwar auf verschiedenen Kampagnenveranstaltungen gesagt, eigentlich müssten die Afroamerikaner ihn doch auch wählen. Schlechter könnte es ihnen doch gar nicht mehr gehen. Wenn man sich die Umfragen anguckt, 2% der Afroamerikaner würden Donald Trump wählen. Also da scheint er sich wirklich nur auf die weiße, ländliche Wählerklientel männlich zu beschränken. Und die reicht eben nicht aus, um wirklich die Wahlen zu gewinnen.
Ganz wichtig, Männer. Die Frauen werden ihn auch nicht mehr wählen. Es sei denn, oh Gott, wer weiß. Christian Lammer, danke schön erstmal für Ihre Expertise. Wir hören Ilja Trojanow noch einmal eben gemeinsam beim Laufen zu. Jetzt kommt die olympische Disziplin 10.000 Meter Lauf und darin spielt interessanterweise auch ein gewisser Herr Clinton eine Rolle.
2 Stunden später laufe ich an einem in voller Blüte stehenden Kirschbaum vorbei. Auf meinem Trikot eine Startnummer, auf meinem rechten Laufschuh ein Chip. Seit dem Start ist das Kribbeln im Magen vergangen, ersetzt durch eine Euphorie, die allmählich die Fahne der Unverwundbarkeit hisst. Klaus warnt mich, es nicht zu schnell anzugehen, mich zu bremsen, konstant zu bleiben. Auf der 2. Runde, als ein vor mir laufendes Paar mir die Sicht versperrt, pralle ich fast gegen einen rot-weißen Pfosten, springe zur Seite, verfehle dem Pfosten knapp. Das kann leicht zu Verletzungen führen, sagt Klaus, der während des Rennens so unangestrengt wirkt, als würde er seinen Dackel ausführen. Ich versuche ihm von Cosmas Ndeti zu erzählen, dem kenianischen Dreifachsieger des Boston-Marathons, der eingeladen war, mit Präsident Clinton zu joggen, aber ein Anstieg nimmt mir die Luft. Anstiege sind bei einem Tempo von etwa 5 Minuten pro Kilometer eine Herausforderung. Den Hang hinab, ruft mir Klaus zu, soll ich tief durchatmen. Am Ende steht eine Zeit von 52 Minuten 40 Sekunden auf der Uhr. Der Plan hat funktioniert. Ich fühle mich nicht einmal ausgelaugt. Im Zielraum bei einem alkoholfreien Weißbier erinnert mich Klaus an die Anekdote über Clinton und Ndeti. Die beiden waren einige Minuten nebeneinander gelaufen, erzähle ich und nehme einen großen Schluck. Da wandte sich der Präsident an den Läufer. Es macht mir ja nichts aus, dass sie nicht schwitzen, aber sie könnten wenigstens mal atmen.
Ob die beiden Kandidaten Clinton und Trump auch auf der Ziellinie ins Torkeln geraten werden, wie Trojanow beim 400-Meter-Hürdenlauf, man mag es ihnen nicht wirklich wünschen, aber vorstellbar ist das natürlich schon bei permanenter Dauerbefeuerung mit Lügen und Vulgaritäten, mit Zurechtweisungen und Richtigstellungen. Die amerikanische Demokratie scheint in einer tiefen Krise zu sein, wenn man diesen Wahlkampf betrachtet. Und Trumps Sieg würde diese Krise natürlich weiter vertiefen, aber Clintons ebenfalls. Martin Ganselmeier trägt noch einmal zusammen, was Europa und was Deutschland bei dem einen oder dem anderen Kandidaten zu erwarten hätte.
Mit einem Wahlsieg von Donald Trump wäre ein deutlicher Kurswechsel in der US-Außenpolitik verbunden. Trump glaubt nicht an den Klimawandel. Er würde aus dem Klimaschutzabkommen von Paris aussteigen, Obamas Energiewende in den USA rückgängig machen, den Atomdeal mit dem Iran kippen und die Verhandlungen um das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP beenden. Keine erfreulichen Aussichten für Europa und Deutschland. Bundeskanzlerin Angela Merkel müsste sich auf schwierige Gespräche einstellen, zumal Trump die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin mehrfach als Katastrophe bezeichnet hat, die Deutschland ins Chaos gestürzt habe.
Es gibt dort Straßenschlachten und eine Gewalt, die es nie zuvor gab. Wartet bloß mal das Endresultat ab, was mit Deutschland und Merkel passiert. Ich bin kein Fan mehr von ihr, auch wenn ich mit ihr zusammenarbeiten müsste. Nein, ich bin kein Fan mehr von ihr.
Auch den NATO-Verbündeten will Trump mehr abverlangen. Sie sollen deutlich mehr als bisher für die gemeinsame Verteidigung zahlen. Reichen Verbündeten wie Deutschland, Japan und Saudi-Arabien warf Trump im Wahlkampf immer wieder vor, sie seien Trittbrettfahrer.
Wir zahlen Milliarden und Hunderte von Milliarden Dollar, um andere Länder zu schützen. Wir beschützen Japan.
Keiner weiß das. Wir beschützen Deutschland. Keiner weiß das. Wir beschützen Saudi-Arabien. Wissen Sie, wie viel Geld Saudi-Arabien verdient? Die sollten künftig zahlen. Einverstanden? Ja, die werden künftig zahlen.
Ein besseres Verhältnis strebt Trump dagegen zu Russland an. Dass Präsident Putin Russland wieder stark gemacht habe, imponiert Trump. Gemeinsam mit Putin wolle er den Islamischen Staat in kurzer Zeit vernichten. Von einem Tauwetter zwischen Trump und Putin und einem möglichen Ende der Sanktionen könnten Deutschland und Europa durchaus profitieren. Doch ob die Männerfreundschaft zwischen zwei großen Egos wie denen von Trump und Putin von Dauer wäre, das bezweifeln viele Experten. Mehr Kontinuität verspricht Hillary Clinton im Weißen Haus. Aus europäischer Sicht steht Clinton für eine Fortsetzung der Politik Obamas in wesentlichen Punkten. Auch die Chemie zwischen Merkel und Clinton ist gut. Auf die Frage amerikanischer Journalisten, welchen ausländischen Regierungschef sie am meisten bewundere, antwortete Clinton ohne zu zögern die deutsche Bundeskanzlerin.
Angela Merkel, weil sie eine außerordentlich starke Führerin in schwierigen Zeiten in Europa war.
Vor allem Merkels Führungsstärke und Beharrlichkeit während der Euro-Krise habe sie beeindruckt, betonte Clinton, aber auch ihr Mut während der Flüchtlingskrise.
Ich kenne sie seit langer Zeit, seit den 90er Jahren. Ich habe viel Zeit mit ihr verbracht und ich hoffe, dass ich die Gelegenheit bekomme, mit ihr zusammenzuarbeiten.
Doch anders als Obama, der gerne vom Rücksitz aus geführt hat, würde Clinton die Führungsrolle der USA wieder stärker ausüben. Während Obama bei Militäreinsätzen äußerst zurückhaltend ist, gilt Hillary Clinton als Interventionalistin. Sie war für den Irakkrieg, hat als Außenministerin den Sturz Gaddafis betrieben und vergeblich versucht, Obama von einem früheren Eingreifen in Syrien zu überzeugen. Als Präsidentin werde sie eine Schutzzone im Norden Syriens einrichten, kündigte sie im Wahlkampf an. Diese müsste allerdings militärisch verteidigt werden und könnte den Konflikt mit Russland weiter verschärfen. Den russischen Präsidenten Putin hält Clinton für einen KGB-Apparatschik, den sie offensiver als Obama in die Schranken verweisen will. Das könnte neue Konflikte in Europa provozieren.
Als wenn es davon nicht schon genug gäbe. Amerika hat die Wahl zwischen Pest und Cholera, zwischen Trump oder Clinton. Und nicht nur das, was am 8. November kommenden Dienstag geschieht, ist interessant, sondern natürlich auch das, was danach folgt. Christian Lammert heute zu Gast im Studio. Wird der Hass eigentlich, den Donald Trump geschürt hat, wieder eingefangen werden können?
Ja, ich glaube, das ist das große Problem. Donald Trump wird wahrscheinlich wieder verschwinden von der politischen Bildfläche, wenn er nicht sein eigenes Medienimperium aufbaut. Aber auf der anderen Seite, die Trump-Anhänger bleiben da. Und da ist wirklich ein Potenzial an frustrierten Wählern, die auch zum Teil sehr aggressiv sich jetzt artikulieren, mit dem man umgehen muss und die man wieder einfangen muss. Teilweise sind das ja nicht Spinner oder Verrückte. Das sind ja auch Leute, die in den letzten 20 Jahren einfach keine ökonomische Perspektive mehr sehen, die in Regionen leben, wo man keine Jobs mehr kriegt, weil sie wirklich abgewandert sind in andere Weltregionen, die Arbeitsplätze, die dann in der Finanzkrise noch ihre Häuser verloren haben. Und wenn man sich anguckt, was Bildung in den USA kostet, wissen diese Leute auch, dass sie ihre Kinder niemals auf Universitäten schicken wollen. Und seit 20 Jahren verspricht ihnen die Politik, dass es besser wird und für die Leute wird es nicht besser. Dass die dann irgendwann frustriert sind, das ist verständlich. Und die sind momentan sehr, sehr wütend. Und mit denen muss man sich, egal wer im Weißen Haus ist, auseinandersetzen.
Frustrierte Wähler, Trumps Anhänger haben gesagt, sie stünden für eine Revolution, für einen Bürgerkrieg bereit, wenn ihr Idol verliere. Und diese Anhänger haben bekanntlich Gewehre. Wie ist das alles zu nehmen? Ernst zu nehmen oder ist das irgendwie auch Wahlkampfrhetorik?
Also hier kann ich natürlich auch als Politikwissenschaftler nur aus der Vergangenheit argumentieren. Und dieselben Argumente wurden 2008 auch gemacht, wenn Obama ins Weiße Haus einzieht, dann haben die Leute auch gesagt, dann werden wir halt mit der Waffe unser Recht wahrnehmen und es ist nichts passiert. Also die sind wütend, zum Teil kann man das verstehen, aber ich würde das auch jetzt nicht überbewerten. Ich glaube, das wird, wenn das Wahlergebnis einigermaßen klar ist, von den Wählern kein Problem geben. Ich sehe momentan eigentlich eher das Problem, Problem der Politiker, vor allem der republikanischen Politiker, die jetzt schon angekündigt haben, sollte Hillary Clinton ins Weiße Haus einziehen, werden sie sofort ein Amtsenthebungsverfahren versuchen einzuleiten. Sie werden alles blockieren. Sie werden keine neue Nominierung am Supreme Court zulassen. Sie wollen jede Politikinitiative sofort im Keim ersticken lassen. Das hat viel schlimmere Konsequenzen als so ein paar Bewaffnete im ländlichen Amerika.
Hoffentlich behalten Sie recht. Es dürfte schwierig werden, wieder auf eine inhaltliche Ebene zurückzukehren, sofern man überhaupt diesen Wahlkampf als einen inhaltlichen betrachten kann. Ich habe so den Eindruck, dass es mir wirklich schwerfällt, zusammenzufassen, welche inhaltlichen Aspekte denn eigentlich bei diesem Wahlkampf tatsächlich thematisiert wurden. Es ist in den vergangenen Wochen und Monaten auch immer wieder von der Krise der Demokratie in den USA die Rede gewesen, von einer amerikanischen Vertrauenskrise, die sicherlich nicht nur an einer einzelnen Partei festzumachen ist. Ich glaube, das kann man festhalten. Aber wenn wir nochmal mit den Republikanern anfangen, was haben die letztendlich eigentlich falsch gemacht?
Ja, die Republikaner haben, glaube ich, so ein bisschen den demografischen Wandel in den USA verschlafen. Das ist das größte Problem, was sie momentan haben, dass sie eigentlich nicht mehr, und sie wissen das, mit ihrer Wählerkoalition Wahlen gewinnen können. Und deswegen versuchen sie jetzt auf andere Art und Weise, indem sie entweder, wie wir schon drüber gesprochen haben, bei Wahlen versuchen systematisch bestimmte Gruppierungen vom Wählen abzuhalten oder eine Blockadepolitik betreiben, dass die Amtsführung im schlechten Licht steht, damit zu punkten, weil sie mit ihrer Wählerklientel nicht mehr Wahlen gewinnen können. Und das hat massive Konsequenzen für die Qualität der Demokratie in den USA. Das nimmt ja inzwischen keiner mehr ernst. Es gibt auch wirklich sehr seriöse amerikanische Politikwissenschaftler, also keine Marxisten, die inzwischen von der Krise des demokratischen Systems reden, weil sich Politiker nur noch gegenseitig blockieren und bekämpfen und der Wähler eigentlich überhaupt keinen Einfluss mehr auf die Politik in Washington hat.
Darum ist Trump eben auch nicht nur ein Unfall, oder, sondern wenn man so will, im Prinzip so eine Konsequenz aus dieser Politik. Noch eben ein Blick auf die Demokraten. Was haben die falsch gemacht? Was müssten die ändern?
Ja, die Demokraten, das ist wirklich erstaunlich, wenn man sich jetzt auch die Amtszeit von Obama anguckt, der wirklich unter sehr schwierigen Kontextbedingungen, Wirtschaftskrise, dieser Totalblockade doch einiges zustande gebracht hat. Sie mit 50% Zustimmungswerten jetzt im Wahlkampf noch eingreift als Präsident. Michelle Obama hat noch höhere Werte. Sie auch eigentlich ganz gutes Personal haben, wenn man so in die Einzelstaaten guckt. Sie sind wahnsinnig schlecht im Verkaufen ihrer Politik. Sie sind manchmal zu defensiv. Da sind die Republikaner viel erfolgreicher im Kaputtmachen. Und das zahlt sich momentan in den Wahlen scheinbar ein bisschen besser aus als das, was die Demokraten versuchen. Also die bräuchten, glaube ich, mal neue Berater.
Naja, vielleicht bewerben sie sich. Das wäre eine Möglichkeit. Jetzt kommt zum Schluss nochmal die Orakelfrage. Wir schauen nochmal gemeinsam in die Glaskugel, die hier vor uns aufgestellt steht. Wer wird Ihrer Auffassung nach die Wahl gewinnen? Eigentlich haben Sie es schon in den Zeiten zwischen den Zeilen deutlich gemacht.
Hillary, also oder? Ja, ich hatte vorhin schon nochmal geguckt. Also momentan scheint Hillary Clinton schon 258 Wahlmännerstimmen eigentlich sicher zu haben. Das heißt, sie müsste nur Florida gewinnen und dann wäre der Wahlabend schon irgendwann um 1:30 eigentlich entschieden. Aber sie hat noch ein paar andere Staaten als Sicherheitszone, wo sie auch noch punkten kann. Also ihr Weg ist viel, viel kürzer zu den 270 als der von Wahlmännern, als der von Donald Trump. Der von den jetzt noch offenen 112 wirklich fast 100 gewinnen müsste, um in die Nähe dieser 270 zu kommen. Und da sehe ich eigentlich kaum eine Chance.
Aber es gibt noch ein Kuriosum, das Sie mir zwischendurch noch mal eben erzählt haben. Utah, ein konservativer Staat, hat auch einen eigenen Kandidaten aufgestellt. Und der könnte tatsächlich das Rennen machen?
Der könnte eventuell momentan sagen, Umfragen, dass er es wahrscheinlich doch nicht schafft. Aber der könnte in Utah gewinnen. Der könnte die Wahlmänner dort hinter sich bringen. Und dann gibt es so eine kuriose Möglichkeit, sollte weder Trump noch Hillary Clinton die nötigen 270 Wahlmänner bekommen, dann geht die Entscheidung darüber, wer Präsident wird, in das Abgeordnetenhaus im Kongress und dann wird da abgestimmt. Und je nachdem, wie da die Mehrheitsverhältnisse sind, können die sich auch wieder gegenseitig blockieren. Und da besteht zumindest die theoretische Möglichkeit, dass dieser McMullen aus Utah auch Präsident wird. Aber es ist nur eine theoretische Möglichkeit.
Okay. Jörg Lau hat in der Zeit geschrieben, das beste denkbare Ergebnis ist, dass das Erschrecken vor Trump die eigentlich unwählbare Hillary Clinton ins Amt fegt. Ich finde, das ist eine ziemlich gute Beschreibung. Christian Lammert vom John F. Kennedy Institut der FU Berlin. Haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie mit Ihrem Wissen, mit Ihrer Expertise uns heute hier durch die Sendung begleitet haben und uns auch durch Ihr Wissen bereichert haben. Das Team in dieser Woche bedankt sich für das Interesse bei unseren Hörern, für ihr Entgegenkommen, dass Sie uns zugehört haben. Die Programmmacher waren Rainer Daxelt, Claudia Sauter, Dorothea Schuler und Birgit Spielmann. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.